Höchster, allvermögender, gütiger Herr, dein sind das Lob, die Herrlichkeit, Ehre und aller Segen. Nur dir, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, deinen Namen zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, vor allem mit der Herrin, Schwester Sonne. Sie ist der Tag, durch sie erleuchtest du uns, und sie ist schön, strahlend in herrlichem Glanz. Dein Sinnbild ist sie, Höchster.
Gelobt seist du, mein Herr, für Bruder Mond und die Gestirne. Im Himmel formtest du sie klar, kostbar und schön. Gelobet seist du, mein Herr, für Bruder Wind, die Lüfte, für wolkiges, heiteres, wie jegliches Wetter, durch welches du deine Geschöpfe erhältst.
Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Wasser, welche nützlich und schlicht, köstlich und rein ist. Gelobt seist du, mein Herr, für Bruder Feuer, durch welches du die Nacht erhältst. Und es ist schön und fröhlich, kräftig und mächtig.
Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und leitet und mannigfaltige Früchte, bunte Blumen und Kräuter hervorbringt.
Gelobt seist du, mein Herr, für diejenigen, die um deiner Liebe willen vergeben und Leid und Elend erdulden. Glücklich, die geduldig erleiden, da sie durch dich, Höchster, einst gekrönt werden.
Gelobt seist du, mein Herr, für unseren Bruder, den leiblichen Tod, dem kein Lebendiger entrinnen kann. Weh denen, die in Todsünden sterben, doch selig, die der Tod in deinem heiligen Willen antrifft, da ihnen der zweite Tod nichts anhaben wird.
Lobt und preist meinen Herrn und dankt und dienet ihm in großer Demut.
Das war der Sonnengesang, den Franz von Assisi gedichtet hat und mit dem wir, die 8 Leute, die in der vergangenen Woche in Assisi unterwegs waren, unseren Tag immer begonnen haben, in denen wir Stück für Stück über diese Worte, über diese Texte und Gedanken nachgedacht haben. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir sind alle noch so ein bisschen von der Rolle, da wir noch nicht so ganz 2 Stunden wieder hier sind. Aber es ist schön, euch wiederzusehen. Vor 14 Tagen haben wir hier das letzte Mal gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Inzwischen war Pfingsten. Ich habe keine Ahnung, wie ihr diese Zeit verbracht habt. Ich kann nur sagen, dass es für mich und ich denke auch für uns alle eine ganz, ganz erfüllte Zeit auf unserer Reise war. Und wir möchten einfach diesen Gottesdienst nutzen, um euch so die ganz frischen ersten Eindrücke zu erzählen. Ja, mal gucken, ob es uns gelingt, einfach was von dem, was wir erlebt haben, euch mitzuteilen, euch daran Anteil haben zu lassen. Jo. Und als nächstes singen wir ein Lied, was wir, glaube ich, hier noch nicht so ganz oft gesungen haben oder gar nicht. Alles jubelt, alles singt, aber wir schaffen das gemeinsam. Ich brauch's nicht.
Wer die richtigen Augen hat, der sieht Berge und Hügel tanzen, alle Bäume verbeugen sich und die Freude. Wer die richtigen Ohren.
Also wir waren ja mit 8 Leuten ziemlich weit weg, nicht in Berlin, sondern in einer anderen Stadt und auch in einem anderen Land. Und ich wollte die Kinder mal fragen, ob die wissen, wo wir waren. Anina, wo sind wir gewesen? In Assisi. Wollten die anderen das auch sagen? Super. Aber wo ist denn Assisi? Wo ist das? Ja, sag einfach irgendjemanden. Ganz laut. Italien, wolltest du auch sagen? Ja, Italien ist ein Land, das nicht mal an Deutschland angrenzt. Da liegen sogar noch, oder mehrere, oder ein Land auf jeden Fall noch dazwischen. Das ist Österreich. Und wir sind da mit dem Zug hingefahren und mit dem Auto, also ganz schön weit weg. Vielleicht waren ja auch schon mal welche von euch in Italien. Vielleicht sogar schon in Assisi. Ich war da auf jeden Fall vorher noch nicht. Und das hatte natürlich einen ganz bestimmten Grund, dass wir dahin gefahren sind. Wir haben nicht gedacht, wir fahren jetzt mal einfach irgendwo los. Es gibt ja viele Länder und viele Städte auf der Welt. Wir hatten einen ganz bestimmten Grund, nach Assisi zu reisen. Und zwar wegen dem hier. Das ist ein Mann, der da mal vor ganz vielen Jahren gelebt hat. Und weil das so ein ganz besonderer Mann ist, haben wir gedacht, da fahren wir mal hin und gucken mal, wo der gelebt hat, wo der geboren ist und was der da so gemacht hat. Der ist natürlich jetzt schon lange tot, aber es gibt noch ganz viele Spuren von ihm und die haben wir uns mal angeguckt. Und ich möchte jetzt mal die Kinder bitten, nach vorne zu kommen, dann gucken wir uns das Buch nämlich mal an. Da steht nämlich ganz viel über den Mann drin. Und ich setze mich hin und ihr müsst leider stehen bleiben. Aber ihr könnt euch auch hinsetzen. Aber Hauptsache, ihr könnt hier ein bisschen in das Buch mit reingucken. Ja, ich zeige euch das dann auch. Ich sitze auch hier, damit die Erwachsenen wissen, wo die Stimme herkommt. Genau, die Kleinen vielleicht ein bisschen weiter nach vorne, die Großen ein bisschen weiter nach hinten. Die können ja dann über die Schulter gucken. Gehst du mal schon nach hinten, Lukas? So, jetzt gucken wir uns den nochmal ein bisschen näher an. Wer sieht denn was Besonderes bei dem Mann? Vögel siehst du, ja? Was sieht man noch bei dem Mann? Der züchtet Vögel, vielleicht. Guckt euch den Mann mal genau an. Wie sieht denn der aus? Fröhlich. Und was noch? Schicke Kleider hat er an, ne? Komische Haare. Habt ihr mal die Haare angeguckt? Verunglückt beim Friseur, ne? Er hat oben ein bisschen so eine Glatze. Hast du gesehen? Ja, komisch, ne? Dein Opa sieht ein bisschen so aus. Mhm. Komm mal her. Also der Mann ist ein besonderer Mann, das kann man sehen, weil er ein bisschen komische Haare hat und weil er komische Kleider anhat. Also es ist ja irgendwie nichts, was man heute so im Kaufhaus kauft, oder? Sieht mehr aus, als hätte er sich da einen alten Sack irgendwo geholt. Ja, ich denke mal, wir lesen mal ein bisschen was vor und dann kriegen wir ein bisschen raus, was der Mann eigentlich für einer war. Das steht nur drauf, was wir machen heute. Also ich lese mal vor und ihr hört einfach mal zu und dann zeige ich euch auch die Bilder. Vor langer Zeit, im Jahre 1182, das ist schon ganz lange her, 900 Jahre fast, wurde in Assisi ein kleiner Junge geboren. Sein Vater, Pietro Bernardone, also an dem Namen hört man schon, das war in Italien, befand sich gerade auf einer Geschäftsreise in Frankreich. Er handelte mit edlen Stoffen, war reich und angesehen. Die Mutter, Pica, ließ den kleinen Jungen direkt nach der Geburt taufen. So war es Sitte. Sie gab ihm den Namen Giovanni. Und als der Vater von der Reise zurückkehrte, war er über seinen Sohn sehr erfreut. Nur der Name gefiel ihm nicht. Er gab ihm, vielleicht weil er gerade aus Frankreich zurückkam, den Rufnamen Francesco. Was so viel heißt wie kleiner Franzose. Und von nun an wurde der Junge Francesco oder deutsch sagen wir Franziskus oder kurz Franz genannt. Und hier könnt ihr das sehen, wie der Vater nach Hause kommt. Ich zeige euch das allen. Ich
steht der Bruder?
Ja, das kriegst du auch noch raus. Guck mal, hier kommt der Papa auf dem Pferd zurück. Früher gab es ja noch keine Autos. Und dann seht ihr auch eine Frau mit einem Kind auf dem Arm. Das ist der kleine Franz.
Sag mal, ist der auch mein Bruder? Ja.
Mein Vater hat auch
einen
Kollege, der heißt so.
Ja. Und der kleine Franz war ein ganz lebhaftes Kind. Hast du noch nicht gesehen? Ja, ihr könnt das nachher noch mal draußen angucken, ja? Jetzt könnt ihr ja mal so versuchen, ein bisschen zu sehen. Also der kleine Franz war ein lebhaftes Kind und in der Klosterschule lernte er lesen, schreiben und die lateinische Sprache. Aber viel lieber als in der Schule trieb sich Franz mit seinen Freunden in den Gassen der Stadt herum. Franz war sehr musikalisch und konnte spannende Geschichten erzählen. Viele seiner Altersgenossen bewunderten und beneideten ihn. Und als Franz größer wurde, nutzte er den Reichtum seiner Eltern, um sich teuer und modisch zu kleiden. Der Vater freute sich darüber. Er sah darin die Gabe seines Sohnes, edle von billigen Stoffen zu unterscheiden und hoffte, dass Franz ebenfalls in den Tuchhandel einsteigen würde. Die Mutter aber begann sich Sorgen zu machen. Ihr gefiel es nicht, dass Franz ein so oberflächliches Leben führte. So, und hier seht ihr nochmal die Leute. Schau mal hier hinten an, guck mal genau hin. Du hast schon gesehen?
Ich habe auch schon gesehen.
Da haben die viel Spaß gemacht, ne? Ein bisschen anders als heute vielleicht.
Wer ist jetzt Franz, der?
Nee, ich glaube der hier. Der da, weil der hat so schicke Klamotten an, ne?
Aber der ist doch schon so groß.
Ja, der war auch schon erwachsen da.
Wer?
Guck mal, und jetzt ist er noch älter. Da war er nämlich 20 Jahre alt und da brach ein Krieg aus zwischen den Städten Assisi, da wo er herkam, und Perugia. Und auch Franz musste dann als Soldat in den Kampf ziehen und da wurde er schwer verletzt und gefangen genommen.
Warum denn?
Weil die stärker waren. Erst ein Jahr später gelang es dem Vater, seinen Sohn freizukaufen. Und nach langer Genesungszeit versuchte Franz, sein früheres Leben wieder aufzunehmen, Feste zu feiern und den Reichtum zu genießen. Doch etwas in ihm hatte sich verändert. Er fand an dieser Art des Lebens keinen Gefallen mehr. Franz fing an, seinen Reichtum mit anderen zu teilen. Er verschenkte Kleider und Lebensmittel an Bedürftige. Der Vater wunderte sich, aber noch hielt er das Verhalten seines Sohnes für die Launen eines verwöhnten Jungen. Da ist er im Gefängnis. Ja.
Habe ich schon gesehen.
Ja.
Habe ich schon gesehen.
Hast du schon gesehen? Ja, ihr könnt über die Schulter gucken.
Wenn ich immer zum Schwimmen gehe, fahre dann.
Und dann, ein paar Jahre später, mit 23, fasste Franz den Entschluss, als Pilger nach Rom zu gehen. So, jetzt möchte ich von euch mal wissen, was ein Pilger ist.
Mami und Papi waren schon mal in Rom.
Deine Eltern waren schon mal in Rom. Okay, sind deine Eltern Pilger? Wart ihr Pilger? Ja oder nein? Wart ihr nicht?
Was ist das?
Ja, was ist ein Pilger? Schon mal gehört das Wort?
Priester?
Ein Priester?
Vielleicht. Ich kann nicht, weiß es nicht.
Du weißt es auch nicht. Also ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht genau. Vielleicht kann das jemand von den Erwachsenen mal erklären. Was ist ein Pilger? Wer war schon mal ein Pilger?
Papi, kannst du das erklären?
Also ich weiß wirklich nicht genau, ob ich das definieren würde, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall Leute, die aus einem ganz bestimmten Grund irgendwo hinreisen, pilgern. Und viele machen das auch zu Fuß, auch heute noch. Oh, danke schön. Und nach Rom sind eben ganz viele hingegangen, die Christen waren. Ja, ich glaube, das ist der. Also auf jeden Fall ist er dann auch nach Rom gegangen und er war dann sehr beeindruckt, aber nicht, wie erwartet, von der großen, reich geschmückten Peterskirche, sondern von den vielen armen und hungrigen Menschen, die vor den Toren der Kirche um das Notwendigste betteln. Franz zog seine Kleider aus und tauschte sie gegen die eines Bettlers. An dessen Stelle setzte er sich zu den Armen und bat um Almosen. Das war eine einschneidende Erfahrung und er war sich ganz sicher, sein Leben würde sich von Grund auf ändern. Dennoch kaufte er sich am Abend neue Kleider und kehrte in die Herberge zurück. So, hier noch einmal die Leute, die da gebettelt haben.
Ich hab schon gesehen.
Ja? Jetzt ihr noch?
Ich hab noch nicht gesehen.
Jetzt? Ihr könnt nachher noch mal gucken, da haben wir das Buch ja auch noch.
Ja.
So, und jetzt wird's spannend. Wieder in Assisi angekommen, nahm Franz eines Tages einen Ballen Stoff aus dem Laden seines Vaters. Er ritt nach Foligno und verkaufte dort den Stoff und das Pferd mitsamt dem Zaum. Und mit dem Erlös ging er zu einem Priester und er wollte das Geld verschenken, um damit armen Menschen zu helfen. Der Priester weigerte sich zunächst, das Geld anzunehmen. Er kannte die reiche Familie und fürchtete, dass Franz nur einen bösen Spaß mit ihm trieb. Doch Franz blieb hartnäckig. Er bat den Priester sogar, bei ihm bleiben zu dürfen. In der Zwischenzeit hatte der Vater den Diebstahl bemerkt. Vergeblich wartete er auf eine Erklärung seines Sohnes. Schließlich enterbte der betrogene Vater seinen Sohn. Sie blieben für alle Zeit zerstritten. Franz hatte zwar ein schlechtes Gewissen, doch er fühlte sich frei. Er wollte sein Leben Gott, Vater und nicht seinem leiblichen Vater widmen. Und der Entschluss, ganz für andere zu leben, verstärkte sich noch, als Franz eines Tages in einer alten verfallenen Kirche betete. Er vernahm plötzlich vom Kreuz her die Stimme Jesu. Geh hin, Franziskus, und bau mein Haus wieder auf. Franziskus machte sich gemeinsam mit Freunden sofort an die Arbeit. Sie räumten herabgestürzte Steine beiseite, zogen neue Mauern hoch und viele Tage arbeiteten sie, bis eine kleine Kirche oder die kleine Kirche in neuem Glanz erstrahlte. Von hier aus wollte Franz nun zu den Menschen predigen. Hier könnt ihr nochmal gucken.
Habe ich schon.
Hast du schon? Ja, da war die noch ganz schön kaputt und die hatten ganz viel Arbeit damit, der Kirche.
Habe ich schon gesehen.
Ja, und wir haben, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, wenn ihr mal da hinter mir guckt. Da ist ja so ein Kreuz, ne? Das war genauso, sah das Kreuz aus, wie das da in der Kirche?
Genau.
Ja, genau so sah das aus. Ja, das Buch ist ja jetzt auch noch nicht zu Ende. Ihr könnt gleich mit der Anja rausgehen, die wird euch das weiter vorlesen. Dann könnt ihr auch nochmal die Bilder angucken, die ihr vielleicht nicht so gut gesehen habt gerade. Aber bevor ihr dann mit ihr rausgeht, wir verteilen euch erst was. Wir haben euch nämlich noch was mitgebracht. Und zwar kriegt ihr alle eine Kette. Also wir waren da ja in Assisi und da waren ganz viele Leute, die auch so eine Kette hatten. Was ist denn das?
Kreuzkette.
Ja, eine ganz besondere Kreuzkette. Das ist nämlich das Kreuz, wie der Franz von Assisi das hatte. Ja, und ihr könnt alle jetzt mal so eine Kette kriegen und euch die umhängen. Moment. Ja, das ist eine richtige Kette. Irgendwie will das hier nicht so richtig. Ihr kriegt alle eine.
Danach kommt Dunja.
Zieh mal die da unten raus, Dunja. Genau, die ist für dich. Die ist für dich.
Kreuzkette.
Eine Kreuzkette, ja. So, habt ihr alle?
Ich habe.
Super. Karin, bleibt ja noch eine für mich? Okay, dann setzt euch mal wieder hin. Und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Das ist italienisch, ist ein italienisches Lied. Also wir singen das zwar auf Deutsch, aber der Refrain ist auf Italienisch und der heißt Lauda to See. Ja? Und weil das ziemlich einfach ist, Lauda to See, haben wir das nicht aufgeschrieben, sondern nur die Strophen. Und weil das ein langes Lied mit vielen Strophen ist, werden wir das immer im Wechsel singen. Ja? Also da teile ich euch jetzt mal in zwei Gruppen ein. Ihr seid Gruppe 1. Ja, ihr seid ein bisschen kleiner, aber umso sangeskräftiger. Und ihr anderen seid Gruppe 2. Ja? Und die Technik bitte ich immer gleich weiterzumachen. Wenn der Refrain kommt, dann singt eine Hälfte halt immer so. Wir fangen an, zusammen mit Lauda to See, den Refrain immer zu singen. Und dann beginnt ihr mit der ersten Strophe. Die anderen singen nochmal Lauda to See und dann wechselt ihr euch einfach ab. Das kriegen wir hin. Ja?
Thank you.
Ja, die Kinder können jetzt mit Anja rausgehen. Die wird mit euch das Buch weiter angucken. Und alles, was ihr wissen wollt zu Franz von Assisi, das könnt ihr dann mit Anja besprechen.
Eine Woche Assisi liegt hinter uns. Und wie ihr seht, wir kommen verändert zurück. Es gibt jetzt eine neue Dienstkleidung für die Pastoren der Gemeinde. Und das Kreuz wird auch noch ein bisschen modifiziert. Das muss ja auch mal sein nach ein paar Jahren, dass man so gewisse Reformationen macht. Ein Hinweis da gleich zugesagt, ich kann keine Nebengeräusche im Augenblick, weil ich habe einen schweren Hörsturz bekommen. Und wenn ein Kind redet, kann ich nichts verstehen. Also das wäre gut, wenn dieses Kind... Einmal kurz. Ja, kannst du auch. Das ist also auch die erste Einschränkung. Ich werde die nächsten 4 Wochen vermutlich wenig bis gar nicht auftauchen, sondern werde gucken, was aus meinen Ohren wieder wird, die ich leider am 3. Tage mit 60-80% Hörverlust von mir gehen lassen musste. Das war das Unerfreuliche. Und das nur als Hinweis, dass ihr euch also auch nicht wundert. Das war nämlich nicht geplant. Eine Woche Assisi, was ist der Grund, dass wir das gemacht haben? Der Grund, warum wir auf die Reise gegangen sind, ist, dass wir gemerkt haben, um bestimmte spirituelle Erfahrungen zu machen, ist es oft nicht möglich, das in den eigenen Räumen zu schaffen. Um bestimmte Erfahrungen zu machen, muss man sich oft auf den Weg machen. Muss man tatsächlich zum Pilger werden, der einen langen Weg geht, der einen Weg auf sich nimmt, um dort vor Ort etwas auch zu spüren und wahrzunehmen, was man kaum beschreiben kann oder was man schon gar nicht mitten in Berlin so erleben kann. Wer dieses Kreuz hier sieht, das Kreuz von San Damiano, der Wendepunkt im Leben des heiligen Franziskus, wird das Kreuz nicht richtig gut verstehen können, ohne die Geschichte zu kennen. Wird es nicht gut verstehen können, ohne den Weg zu erleben oder die Kirche zu sehen und in dem Land zu leben, in dem er gelebt hat. Die Stadt zu sehen, aus der er als reicher Kaufmannssohn herausgegangen ist. Und die Erfahrung einfach nachvollziehen zu können, die Franz von Assisi erlebt hat. Unser Wunsch war, etwas von dieser Frömmigkeit zu spüren. Unser Wunsch war, auf der Suche nach Spiritualität, auf der Suche nach Meditation und Kontemplation, nach geistlichen Erfahrungen, eine Woche uns dafür die Zeit zu nehmen. Eine Woche vor Ort zu sehen, was an Geist, was an Erfahrungen, was an Heiligen Geist für uns spürbar wird. Auf den Bildern am Anfang habt ihr schon ein bisschen was gesehen. Auf den Bildern am Ende seht ihr auch einiges. Was ihr aber nicht sehen könnt, ist, was wir in den Kirchen und in den Räumen erlebt haben, weil dort das Fotografieren grundsätzlich nicht erlaubt war. Und als echte Deutsche haben wir uns dran gehalten, auch wenn wir viele sahen mit Fotoapparaten. Und es gab so 2 Sachen, die man immer wieder erlebte. Auch das eine war no, no, no. Und das zweite? Genau. Und was meint ihr trotz alledem, wer waren die lautesten Personen, die wir jemals getroffen haben? Deutsche Reisegruppe aus Bayern. Hat einen Krach gemacht, dass in dieser schönen Kirche, also die wir dort erlebt haben bei der Heiligen Clara, dass da also fast nichts an Stille überhaupt möglich war. Aber wir waren brav, deswegen haben wir keine Fotos von innen gemacht. Aber wir haben Kirchen erlebt, wir haben Räume erlebt und wir haben immer wieder nicht nur einfach eine Kirche angeguckt, sondern jeden Tag neu mit bestimmten Fragestellungen. Städten angesehen, angeguckt, an denen Franz gewirkt hat, an denen die Clara gewirkt hat und haben versucht, das auf uns wirken zu lassen. Wir haben versucht, nicht nur den Besucherblick zu haben, sondern auch wirklich zu sehen, was treibt uns, was erleben wir, was passiert, wenn wir mit diesem Kreuz, das für Franz so wichtig geworden ist, weil er in diesem Kreuz die Stimme Jesu erlebt hat, wenn wir uns diesem Kreuz nähern, wenn wir unter dieses Kreuz gehen, wenn wir versuchen, ganz neu danach zu fragen, ein Satz, der für die Reise wichtig war, wohin uns unsere geistliche Sehnsucht treibt und wo wir die Möglichkeit auch entdecken, in einer Stadt wie Assisi Erfahrungen zu machen. Das war eine gefüllte Woche mit Zeiten der Stille morgens, Zeiten der Stille abends, Austausch. Es war relativ ruhig, es wurde relativ wenig auch in der Gruppe geredet, Und wir haben versucht, mit minimalem Input maximale Erfahrungen zu erleben und die Gegend, die Orte, die Kirchen auf uns wirken und zu uns sprechen zu lassen und uns selber dabei zu entdecken und auch zu sehen, wo wir hingehören. Bei Franz von Assisi geht es ganz viel um Identität in der Nachfolge Jesu Christi. Ganz stark darum, das, was er an Evangelium gelesen hat, ernst zu nehmen. Franz von Assisi war jemand, der in einer großen Radikalität wirklich versucht hat, Evangelium zu leben. Und alles, was er gemacht hat und was er auch weiter an Ordensgrundlagen geschaffen hat, war immer auf der Grundlage des Evangeliums Jesu Christi. Das hat uns sehr berührt und sehr bewegt und auch bei der Frage bewegt, was Identität bedeutet. Und wenn ihr mich heute seht mit einem Kleidungsstück, das ungewöhnlich ist, dann ist es faszinierend gewesen in Assisi, wenn man da durchgelaufen ist, die Franziskanerbrüder waren sofort als solche zu erkennen. Und zwar eindeutig. Ihre Identität als Franziskaner war unübersehbar. Weltweit laufen diese Franziskanerbrüder mit ihren braunen Kutten und ihrem weißen Gürtel durch die Gegend und in der Regel auch 99% nur mit Latschen, ohne Socken. Wir haben auch Ausnahmen entdeckt, übrigens mehrfach auch unter deutschen Franziskanerbrüdern, die stechen da besonders hervor, nach meiner Erfahrung. Aber es ist eine ganz klare Identität. Man geht durch die Stadt und man weiß sofort, du bist ein Franziskanerpater. Und die sind übrigens auch sehr offen. Also die waren nicht verschlossen, wie man das sonst von Priestern oft kennt, sondern die waren ganz offen für uns als Person und als Menschen. Die konnte man ansprechen, die haben es wirklich gerne gemacht. Und wir haben auch an den Stellen über Identität nachgedacht. Oder wie auch eine Eindeutigkeit zu erzielen ist. Und übrigens auch mit diesem kleinen Kleidungsstück ist auch Eindeutigkeit zu erzielen. Wenn ich damit durch Berlin laufe, dann wissen alle, dass ich ein Geistlicher bin, der ich ja bin, als Pastor dieser Gemeinde. Und vor allem ist es eine relativ schmucklose Geistlichkeit. Das heißt, es gibt keinen Schlips oder keine besonders schicke Geschichte. Man hat also mit auch einem solchen Kleidungsstück die Möglichkeit, ganz schlicht etwas eindeutig zum Ausdruck zu bringen. Das ist nur ein Beispiel. Das ist nicht die neue Dienstkleidung, es sei denn, dass die Gemeinde dies beschließt. Aber ganz schlicht etwas eindeutig zum Ausdruck zu bringen, das ist der Wunsch, den ich für Betania habe. Das ist der Wunsch, den wir auf dieser Reise auch erlebt haben. In der schlichten Eindeutigkeit etwas zu entdecken und zu leben und zu gestalten. Und wir werden auch versuchen, die Eindrücke, die wir auf dieser Reise gewonnen haben, nicht nur in diesem einen Gottesdienst einfließen zu lassen, sondern wir werden auch versuchen, diese Eindrücke in die Gemeindearbeit hineinzubringen. Wir werden versuchen zu sehen, ob wir mit den Formen von Gebet und Stille, die wir entdeckt haben, und diesem Kreuz, das wir mitgebracht haben, weiterarbeiten können in diesen Räumen und damit auch Menschen die Möglichkeit geben, neue Formen auszuprobieren. Gebet zu entdecken, Stille zu entdecken, einfach mal Erfahrungen zu machen, die wir so noch nicht haben oder nicht hatten. Und eins sage ich auch fröhlich, mein großer Wunsch ist es, dass diese Reise ja nicht eine einmalige Geschichte wird, sondern dass wir regelmäßig zu Pilgern werden. Ein-, zweimal im Jahr Gruppen aus Betania sich auf den Weg machen, an gute, geistliche, spirituelle Orte. Die müssen nicht unbedingt jetzt immer in Assisi sein, die gibt es auch in Deutschland oder auch ganz woanders. Aber dass wir uns auf die Reise machen und immer wieder in kleinen Gruppen intensive Erfahrungen machen und diese intensiven geistlichen Erfahrungen zurückbringen nach Betania und sie hier einbringen und sie hier leben. Und einen Wunsch, den ich persönlich habe, den kann ich auch jetzt schon sagen, ich würde gerne im nächsten Jahr Mai, zweite Maihälfte, mit Männern nach Assisi fahren. Und Ende Mai nächsten Jahres wird auch Richard Rohr, ein großer Franziskanerpater, was die Männerbewegung angeht, der sich sehr darum auch gemüht hat und bekümmert hat, dass Männer zu Männern werden, auch zu geistlichen Männern, der wird zu dieser Zeit in Assisi sein. Und es wäre mir eine große Freude, wenn wir mit einer großen Schar Männer hinfahren, als Männer Spiritualität aufnehmen und über das Thema Männlichkeit nachdenken. Und darüber nachdenken, welche Rolle uns auch von Gott gegeben ist, als Männer zu leben, als Männer in Familien, in Partnerschaften, alleinstehend, als Männer in der Gemeinde spirituelle Verantwortung zu übernehmen. 7 Frauen, das war die erste Fuhre. Weitere werden wirklich hoffentlich folgen. Viele reisen, keine Fuhren, nein, viele reisen, auf denen wir Erfahrungen machen, die wir einbringen. Und damit es auch nicht zu langweilig wird und keine Predigt wird, wird es jetzt noch eine Reihe von Zeugnissen geben. Das heißt, der größte Teil der Mitreisenden, der auch hier ist, wird einfach beispielhaft erzählen, was wir erlebt haben.
Ja, also ich bin mit auf diese Reise gegangen, auch aus einem vollen Alltag heraus, wo wenig Platz ist, den ich mir dann auch noch abgeschnitten habe für Gebet, für die Kommunikation mit Gott. Habe dann erlebt, dass wir mit 8 Leuten sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Erfahrungen da in ein wundervolles Haus gekommen sind, Platz hatten für uns, sowohl für Stille und Rückzug in einem großen Garten, in einem großen Haus, um auch zu sprechen mit Gott und zu hören und gleichzeitig auch eine wundervolle große Tafel hatten, wo wir gemeinsam gegessen haben, uns getroffen haben. Das war so ein kleines Zentrum. Und schneller als gedacht und auch so ganz unmerklich kamen wir in einen Rhythmus, also kam ich auch so in diesen Rhythmus und mit, wie Volker sagt, einigen Fragen strukturiert, Herangehensweise, was kann der Tag dir bringen, oder in dieser Kirche achtet darauf, wie das Kreuz auf euch wirkt, oder die Orte, auch an denen Franz von Assisi war und andere Heilige, andere, ja, die auf geistlicher Suche waren, Reise waren, haben wir diese Orte aufgesucht, habe ich diese Orte aufgesucht und mich inspirieren lassen, und immer länger, also die Zeit war mir immer zu kurz, ja, immer so eine Stunde, um in einer Kirche oder anderthalb einzukehren und still vor Gott zu werden und zu hören. Und also ich war nie gelangweilt oder alleine, also ich fühlte mich immer reich beschenkt, und eine zentrale Frage war oder zentrales Thema, welche Aufgaben habe ich da mit mir in Bezug auf Gott, auf Nachfolge Jesu Christi, wie kann ich dieses Wort füllen für mich in meinem Leben? Gibt das da schon Anknüpfungspunkte, oder wo zeigt sich auch im Leben der Herausforderung im Miteinander mit Menschen, mit meinen eigenen Bedürfnissen, mit meiner eigenen Trägheit, mit dem, dass ich sage, ach nö, heute nicht, und so warm im Bett, warum muss ich heute mich bewegen, und ach, drehe ich mich nochmal um. Und das war eine wesentliche Frage, worauf ich jetzt nicht direkt eine Antwort gefunden habe, aber die, warum lachst du? Das irritiert mich jetzt. Merke ich also die Frage nach, was sagst du mir, Herr, wenn ich unter diesem Kreuz auch gestanden habe und stehen durfte, dann ist es so eine Kontaktaufnahme mit Jesus und gleichzeitig mit mir und dem, was dem im Weg steht, also mich zu vervollkommnen im geistlichen Sinne. Und das sind einfach ganz viele Fragen aufgetaucht, weniger die Antworten, aber klar, dass da Zeit sein muss, sich auszurichten, nach oben und dann aber auch wieder unter die Menschen zu gehen. Und wir hatten nicht viel Austausch, aber immer so in kleinen Ausschnitten auch untereinander uns sagen können, was hat dich heute sehr beeindruckt oder auch ins Wanken gebracht, ins Rutschen, ins Stolpern, wie auch immer. Und das merkte ich sowohl bei der Bergwanderung, dass es dann schwierig war, wirklich so im Hier und Jetzt zu sein, also auf die Steine zu achten, und immer noch so erfüllt von der Stille. Und was ganz alleine, von alleine auch passiert ist, ist, dass ich glaube, die Antworten gar nicht so kompliziert sind, aber herausfordernd. Also wir hatten so ein paar Psalme, Sprüche, auch aus der Bibel, und mit auf den Weg genommen. Und für mich kamen Ora et Labora, die zwei Worte, so als Herausforderung an. Und ich wollte sie eigentlich gar nicht haben. Ich mochte die nicht, weil ich sagte, da gibt es noch mehr als Arbeiten und Beten. Und mit Beten habe ich mein Leben nicht bisher ausgefüllt, weil die Vorstellung von Beten eher so war, Gebete runtersagen, nachbeten, mitbeten und dann war es das auch wieder. Und auf dieser Reise war es, also ist mir klar geworden, dass das auch heißt, mit dem, wo mich Gott herausfordert, im Leben da sein. Und das begreife ich aber auch noch nicht. Also es ist eher viel auch Verwirrung und viel Fragen entstanden. Und mich auch immer wieder zurückziehen in die Stille, weil das irgendwie wirken muss. Also ich, ja, also was hinten rauskommt, ist eigentlich ein Verharren, was Zögerliches, viele Fragen und auch so, was mir klar geworden ist, dass ich mir Zeit einräumen möchte und muss. Ich glaube, das muss man tun, um mit Gott ins Gespräch zu kommen oder zu hören, eher zu hören. Und es ist unter diesem Kreuz wunderbar gelungen. Also den Blick aufzunehmen, den Kontakt aufzunehmen. Ja, das sind so meine ersten Rückmeldungen, Erfahrungen.
Diese Reise nach Assisi im wahrsten Sinne der Worte von den Füßen geholt und deswegen stütze ich mich jetzt auch so ein bisschen hier ab, weil ich nicht so ganz sicher stehen kann im Moment. Es sind ganz, ganz viele Eindrücke, die mich im Moment beschäftigen und bewegen und ja, die ich erstmal nochmal sortieren und durchdenken und durchbeten werde und muss. Aber eins würde ich euch gerne schon heute erzählen. Gleich am ersten vollständigen Tag in Assisi waren wir in einer riesig großen Kirche. Und wenn ich es richtig erinnere, ist es die siebtgrößte der Welt gewesen. Eine irre große Kirche. Und in dieser großen Kirche stand eine ganz kleine Kirche. Die Kirche, die Franziskus aufgebaut hat, nachdem er unter diesem Kreuz gebetet hat. Und in dieser Kirche Ja, da konnte ich mich nicht wirklich wehren, auch auf die Knie zu gehen und zu beten. Mit all den anderen vielen Leuten, die in dieser Kirche waren. Und es hat mich sehr bewegt, es hat mich tief berührt, einfach ja, da zu sein in diesem ganzen Gewühle mit Touristen. Nebenbei wurde eine katholische Messe gelesen und ich war da und habe gebetet. Und Volker hatte uns vorher ermutigt, doch auch mal zu gucken, wie so die anderen in dieser Kirche sind und was so gerade auch katholische Christen so machen, wenn sie in Kirchen gehen und in Kirchen sind. Und in dieser kleinen Kirche war neben der wunderschön bunten gestalteten Altarfront ein fast unscheinbares kleines Kruzifix. Und als ich da noch so eine Weile saß, habe ich so beobachtet, wie Menschen dieses Kruzifix berührt haben, diesen Jesus am Kreuz berührt haben. Und beim Rausgehen habe ich einfach gedacht, Mensch, ich probiere das mal. Mal gucken. Und ich habe es gemacht und ich war total ergriffen davon und habe es das erste Mal tatsächlich auch für mich ganz deutlich spüren können, dass ich diesen Jesus anfassen darf, dass er sich von mir berühren lässt und mit mir ja, Kontakt haben will. Ja. Und danach ist mir das Lied eingefallen, was wir jetzt zusammen singen wollen.
Ich war auch mit auf dieser Reise und hatte mich sehr darauf gefreut. Ich war nicht wirklich gut darauf vorbereitet, aber ich habe mir gewünscht, eine Woche, hätte auch länger sein können, aber eine Woche war für mich auch gut, eine Auszeit zu haben, spirituelle Erfahrungen zu machen, wie man heute so schön sagt. Ich stelle in meinem Leben fest, dass ich mir wenig Zeit nehme, tatsächlich spirituelle Erfahrungen mit Gott zu machen, also die typische stille Zeit, die man so als Christ machen sollte, am besten morgens. Das ist nicht so meine Sache. Insofern habe ich gedacht, ist das für mich eine schöne Sache, mal rauszukommen, Gott außerhalb meines Alltags intensiv zu erleben. Und da muss ich sagen, das ist auch tatsächlich gelungen. Ich bin ziemlich schnell reingekommen in die Art und Weise, wie wir das Leben miteinander geteilt haben, wie wir uns auf spirituelle Wege begeben haben. Das ging nachher so weit, dass dann alles zu mir gesprochen hat, alles irgendwie eine Bedeutung hatte. Das war mir dann nachher auch irgendwann ziemlich viel. Aber das fand ich toll. Also da irgendwo Gott auch zu erleben oder manchmal vielleicht war es vielleicht auch nicht Gott, aber einfach auch so die Dinge zu erleben und zu genießen. Es war aber nicht alles nur einfach nur toll und schön. Ich fand es auch schwierig. Also ich fand die Woche auch anstrengend für mich. Also ich werde, wenn ich dann nach Hause komme, auch erstmal schlafen gehen heute. Aber was vor allem so dann passiert ist, waren weniger Antworten, die ich bekommen habe, sondern eher Fragen. Also so grundsätzliche Sachen kamen mir dann in den Kopf, was bedeuten eigentlich bestimmte Sachen in meinem Leben. Und habe dann auch mit mir gerungen, beziehungsweise mit Jesus gerungen. Also wir haben ja sehr viel Zeit gehabt, wirklich uns zu besinnen. Und dann kamen tatsächlich immer erstmal Fragen. Ich habe die dann auch so im Raum stehen lassen und gedacht, okay, dann ist das jetzt erstmal so. ja, habe mit Jesus da auch gerungen, wenn ich dann mal einen Tag oder zwei Tage länger warten musste, bis ich dann an einer Stelle auch weitergekommen bin. Ja, ich habe zwei Entschlüsse gefasst für mich, die ich hier auf jeden Fall weitergeben möchte. Es gibt vielleicht auch noch mehr Dinge, die ja vielleicht nachhaltig noch relevant sind für mich. Das eine ist, ich möchte mir einen Ort der Einsiedelei suchen. Also der Franz von Assisi ist ja ziemlich viel ja, weggegangen auch, weil er keine Ablenkung wollte. Er wollte sich auf Gott besinnen und hat sich Orte der Einsiedelei gesucht. Also einen Ort der Einsiedelei haben wir auch gesucht und gefunden. Da musste man ziemlich steil den Berg rauflaufen. Und ja, das ist so, wo ich dachte, ja, das muss ich mir auch suchen, um tatsächlich auch Gott zu erleben, weil die Ablenkung einfach groß ist. Die war auch in Assisi oft groß, vor allem wenn man da mit so Touristengruppen in die Kirche kam, da konnten die dann noch so oft Silencio sagen. Das hat manchmal doch trotzdem abgelenkt. Ja, wo auch immer dieser Ort dann sein wird, das weiß ich noch nicht. Und der zweite Entschluss oder die zweite Sache, an der ich so denke, das hat auch mit dieser kleinen Kirche zu tun, von der Dorothea eben schon erzählt hat. Das fand ich sehr beeindruckend. Wo gibt es auf der Welt eine kleine Kirche in der großen Kirche? Das sah schon mal erstmal toll aus. Und ich fand das halt faszinierend, wenn die Leute in die Kirche reinkamen, also man kommt ja erstmal in die große Kirche, dann sind sie eigentlich alle sofort in die kleine Kirche marschiert. Das war konkret, das war Kirche zum Anfassen, das war irgendwie relevant, hatte ich das Gefühl. Da konnte man was machen, da konnte man niederknien, da konnte man einfach sitzen. Einmal bin ich da rausgegangen, dann fingen die da an, gemeinsam zu beten. Auch Leute, die sich gar nicht kannten, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Und das fand ich toll. Das war für mich Kirche, die relevant ist. Die große Kirche war irgendwie weit weg, die war, ja, war halt da, aber war schön, aber mehr auch nicht. Und da habe ich auch gedacht, so möchte ich das auch. Ich möchte Kirche zum Anfassen, ich möchte relevante Kirche haben. Ich möchte selbst relevant leben, mein Leben soll relevant sein. Ich will nicht nur einfach so dahin leben. Ja, und ich hoffe auch, dass mir und uns das hier in der Gemeinde auch gelingt, relevante Kirche zu sein. Und da möchte ich mich auch dran beteiligen, wie auch immer das zukünftig aussehen wird. Ja, also ich finde, die kleine Kirche, die war zwar noch kleiner als diese Kirche, aber ich fand, habe da viele Ähnlichkeiten gefunden.
Das Lied passte ganz gut zu dem, was ich mir überlegt habe, euch zu erzählen. Wir hatten ja in den ersten Tagen so die Aufgabe, uns einen Ort zu suchen, wo wir das Gefühl haben, mit Gott besonders gut in Kontakt kommen zu können oder eher so ein Ort, der unser persönlicher Zufluchtsort oder eher Lieblingsort werden könnte. Und in den letzten Jahren habe ich halt, also seit ich irgendwie ausgebrannt war und nicht, also und gemerkt habe, dass meine Kräfte irgendwie auch begrenzt sind, habe ich irgendwie für mich nach einem Weg auch gesucht, irgendwie zur Ruhe zu kommen, in Kontakt mit mir zu kommen, in Kontakt mit Gott zu kommen. Und habe auch irgendwie geguckt, welche Orte tun mir gut, welche Orte tun meiner Seele gut, wo kann ich auftanken und welche Orte sollte ich unbedingt meiden und wo sollte ich lieber nicht hingehen. Und irgendwie fand ich das schon spannend zu erleben, wie unterschiedlich die Bedürfnisse in der Gruppe waren, dass es dem einen irgendwie gut tat, in der Kirche zu sitzen und dort die Geborgenheit und den Schutzraum zu spüren und zu genießen. Und dem anderen ging es gut auf einer Insel, umgeben von Wasser, auf einem Hügel, mitten im Olivenhain. So, und irgendwie hatten wir so ganz unterschiedliche Orte, die uns gut getan haben. Und so ein Erlebnis hat mich total beeindruckt. Da sind wir auch zu so einem Ort gegangen, von dem Mirjam schon erzählt hat, bei dem Franz von Assisi gemerkt hat, dass er da gut innerlich so einkehren kann, eben diese Einsiedelei auf dem Monte Subasio. Und wir wussten vorher irgendwie, dass 300 Höhenmeter irgendwie zu erklimmen sind und dass der Marsch ungefähr irgendwie eine Dreiviertelstunde dauern wird. Und ja, aber wir kannten den Weg nicht, also wir wussten nicht, ob das jetzt irgendwie Treppen sind, ob das irgendwie, ja, wie der Weg da aussehen wird. Und ich weiß, dass mir sowas eigentlich immer total gut tut, so durch den Wald pilgern und ja, dass ich da ziemlich schnell irgendwie in Kontakt mit Gott komme. Und ja, jeder hatte dann irgendwie so die Freiheit, in seinem Tempo diesen Berg hochzusteigen. Und ja, mir war irgendwie vorher nicht klar, dass dieser Weg irgendwie so lang und so steil werden könnte. Und irgendwann auf der Hälfte des Berges gingen mir die Kräfte aus. Und ich dachte so, wie soll ich da jetzt noch hochkommen? Also ich weiß nicht, es sah immer so aus, als ob nach der nächsten Kurve dann irgendwie mal Schluss ist. Und wenn man dann diese Kurve erreicht hatte, sah man, dass es wieder irgendwie einen steilen Berg hochging. Und ja, und irgendwann hatte ich so das Gefühl, dass meine Kräfte jetzt wirklich am Ende sind. Und ja, und dass jetzt nichts mehr geht und ich vermutlich da oben auch nicht ankommen werde. Und dann kam mir plötzlich in den Sinn, jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Dann dachte ich, ja, stellst du dir vor, dass das einfach kein Berg ist, sondern dass es eine Ebene ist und dann läufst du einfach weiter. Und ja, die Steine waren mir egal, also es war auch wahnsinniges Geröll, irgendwie riesige Steine und es war irgendwie ziemlich beschwerlich und plötzlich merkte ich davon nichts mehr. Und ja, das Witzige war, ich lief dann auch noch an dieser Einsiedelei vorbei, weil ich einfach so viel Kraft hatte und irgendwann merkte ich dann so, die Gruppe kam nicht mehr, obwohl ich da 10 Minuten dann noch wartete, war keiner zu sehen. Und ja, also es war einfach spannend zu sehen, ja, so ein Hügel oder so ein Berg, der muss nicht irgendwie unerklimmbar sein, sondern ja, manchmal scheint das irgendwie unmöglich und ja, wir kriegen Kräfte, die wir vorher nicht ja, geahnt haben.
Oh, also nur noch für mich, wer mich noch nicht kennt, ich bin Juliane, ich bin da auch mitgefahren. Ich muss das jetzt immer halten, weil mein Rock sonst runterrutscht. Okay, und ich versuche einfach einmal einen Eindruck wiederzugeben, den oder etwas, ein Erlebnis, das ich hatte, was ich immer sehr, sehr, sehr schwer finde, in Worte auszudrücken, dass ihr was mitnehmen könnt. Ich hoffe, Gott gibt mir dafür die Worte. Okay, es gab diese Kirche, ich glaube, es war diese, wo der Franz unter dem Kreuz gebetet hat in San Damiano. Ne, das war das genau. Und wir hatten an dem Tag die Fragestellung, wir sollten mal unter dem Kreuz auch diese Frage stellen, was willst du, Herr, dass ich tue? Und ich hatte eigentlich so gedacht, momentan weiß ich eigentlich, was in Berlin meine Aufgabe ist. Und diese Frage ist irgendwo nicht dran, zumindest in der näheren Zukunft nicht. Aber ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach mal rein und werde gucken, was passiert. Und es gab, also man ist nicht direkt von hinten in die Kirche rein und man hat das gleich gesehen, sondern musste eigentlich von der Seite in einen Raum, wo so eine Art Ausstellung war, über den nächsten Raum, da hing nämlich ein Kruzifix, also ein Jesus, und da die Erklärung zu. Und dann ging man eigentlich erst durch den Raum in die richtige Kapelle, wo dann das Kreuz hing. Und ich gehe, nichts ahnend, in diesen zweiten Raum, wo halt dieses Kruzifix hängt. Und das war eigentlich eine Lebensgröße von Jesus am Kreuz dargestellt. Und es überkam mich eine Welle, der Liebe, die von diesem Kreuz herkam. Und ich hatte sofort das Bedürfnis, ich hatte kein Bedürfnis mehr weiterzugehen. Und es gab an beiden Seiten, also es war nicht eine Querbank, sondern zwei Seiten, wo man sich so hinsetzen konnte und dann auf das Kreuz sitzen konnte. Und ich musste mich setzen. Ich habe mich hingesetzt und konnte eigentlich auch nicht mehr loslassen, ihn anzugucken. Es war eine ganz innige Beziehung und es, ich bin jetzt einfach mal so frei und lese das vor, was mir in dem Moment, was ich da aufgeschrieben habe. Ich sitze hier in der Kapelle in San Damiano vor dem Jesuskreuz und es ist so echt, spricht mich an, irgendwie liebend, beidseitig, er mich, ich ihn. Und ich kann verstehen ein bisschen, wie die Frauen sich fühlten, wie jemand, den sie lieb gewonnen haben, starb. Aber es ist mehr. Es ist eine liebende Kraft dahinter, die lebt. Ich liebe dich, Jesus. Mein Herr, mein Liebhaber. Und es kam diese Frage, was willst du, dass ich tue? Die letztendlich, obwohl ich weiß, dass ich weiß, was ich hier zu tun habe, dass sie trotzdem immer wieder so eine menschliche Angst in sich hegt, dass Jesus mit einmal wirklich so einen Auftrag für einen hat, wo du gar nicht mit rechnest. Und es gibt auch etwas im Leben, wo ich Angst habe, dass ich seinem Willen nicht zustimmen kann. Und ich habe darüber dann noch was geschrieben, das lasse ich jetzt mal aus. Und dann, davor habe ich Angst. Aber du wirkst so mich liebend, herzlich umarmend, du begegnest mir. Du sagst, fürchte dich nicht. Und ich will es auch nicht. Ich danke dir, dass du bist und ich in dir bin. Wir haben jeden Morgen dieses Vaterunser gebetet für uns alleine und sollten immer so ein Stück zu diesen einzelnen Worten ein Bild aufschreiben, was uns mit diesem Wort, also wenn wir zum Beispiel Vater beten, was wir da sehen und empfinden oder woran wir denken. Und in dem Moment kam mir dann auch nochmal dieses, was mich in dieser Zeit bei der Morgenandacht so angesprochen hat, war das Vater unser, der du bist. Entschuldigung, dass ich mal so reinschnaube. Weil er ist da, der ich bin. Und dieses Wort hat so eine Macht. Und meine Identität liegt in dem, dass Jesus sagt, du bist mein, also dass du bist mein, dass ich bin's. Und von ihm geliebt zu werden, ja, ist eigentlich das, was uns diesen Wert verleiht, den wir, glaube ich, oft in dieser Welt vergessen, weil wir uns von Menschen abhängig machen, von dem Wert, den wir denken, dass andere, also dass wir uns das erarbeiten müssen oder ja, und dass wir dadurch so unfrei werden. Und unter diesem Kreuz, in dieser Begegnung mit Jesus, ist mir das neu deutlich geworden, dass wir nichts tun müssen und können, dass Jesus uns einfach liebt. Alles, was ich bin, definiert sich in Christus. Meinen Wert macht einen Jesus Christus aus. Dein Wert ist ein Jesus Christus. Er ist für dich an dieses Kreuz gegangen. Diese Liebe, die ihn ans Kreuz brachte, ist die Liebe, die Annahme, der Wert, das Geschätztsein, die unser Leben, unseren Wert ausmacht. Und erst wenn wir darin ruhen, fangen wir an, standhaft in dieser Welt zu sein, weil wir wissen, dass wir zu höherem berufen worden sind, als nach irdischen Annahmen zu jagen und zu suchen und uns von ihnen leiten zu lassen. Alles, was er ist, ist alles, was du brauchst, um dein Leben lebenswert leben zu können. Er liebt dich. Und ich möchte ein Lied singen, das heißt, in moments like these, I sing out a song, I sing out a love song for Jesus. Also in Momenten wie diesen möchte ich einfach nur noch Jesus loben. Ich sehe so gerade nichts, aber ich kann es eigentlich auch so. Kannst du es sehen? In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song for Jesus. In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you, Lord. In moments like
Anmeldungen zur nächsten Reise werden im Anschluss an den Gottesdienst angenommen. Ich glaube, es ist etwas rübergekommen von Kontakt, der entstanden ist. Kontakt, den wir als Unterwegsseiende hatten mit Gott. Und das war für mich auch mit das spannendste Stichwort, das spannendste Erleben. Ich glaube, ich kann keine geistliche Reise, an die ich mich erinnern kann, in der so wenig in der Gruppe gesagt wurde oder so wenig in der Gruppe gemacht wurde, in der so viel Zeit war, einfach in sich zu gehen, in sich hineinzuhorchen und auch mit minimalistischen Fragen dann in eine Kirche zu gehen. Na, wir haben uns vorher dann informiert, auch in den Büchern, Literatur gelesen, was wird uns dort erleben, was werden wir dort sehen, was wird uns erwarten. Aber in der Kirche war wirklich klar, es gibt immer nur einen Satz oder eine einzige Frage. Und für mich selber war das nochmal auch sehr bedeutsam, wirklich in diese Kirche San Damiano hineinzukommen, dieses Kreuz zu sehen und am nächsten Tag in der Kirche Santa Chiara das Originalkreuz, das nämlich zwischenzeitlich dann mal umgebaut wurde, noch einmal zu sehen und für mich selber nochmal ganz konkret zu erleben, wie bedeutsam es ist, mit Christus in Kontakt zu kommen. Nun beten wir als Freikirche keine Kreuze an, also wir sind nicht katholisch, wir werden es auch nicht katholisch werden. Aber vielleicht können wir manchmal lernen, etwas von der Ikonenmalerei, die im frühen Mittelalter wichtig war für Menschen, nämlich in dem Kreuz und in der Ikone ein Fenster zu sehen, durch das hindurch Gott mir begegnet und mir nahe kommen kann. Und ich sage es nochmal, da sind wir nicht katholisch. Aber vielleicht müssen wir manchmal auch wieder einen neuen Zugang finden zur Frage, wie komme ich in Kontakt mit Gott? Und das weniger über die Worte, sondern einfach tatsächlich dadurch, dass wir in Kontakt kommen. Und so stand ich dann in der Kirche Santa Chiara eine Weile, dann setzte ich mich und dann betete ich und war einfach glücklich über die Zeit und spürte auf einmal den Impuls, nachdem ich selber merkte, ich war in Kontakt mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und zwar konkret, hatte ich den Impuls, mich auf die andere Seite zu setzen, wo man normalerweise nicht sitzt, aber noch ein Platz war. Und wo man fast aus der Perspektive des Kreuzes auf die Menschen gucken konnte, die da kamen. Und der Gedanke, der mir kam, war, als würde mir Christus sagen, jetzt guck mal, ob die Menschen mit mir in Kontakt sind oder nicht. Guck mal, was passiert mit all denen, die hier reinkommen. Und an diesem Kreuz des Gekreuzigten vorbeigehen. Und es war erschütternd und es war beschämend. Ganze Horden von Menschen liefen durch, guckten einmal kurz hoch, guckten einmal nach links, guckten einmal nach rechts und gingen raus. Und so ging das dann eine halbe, dreiviertel Stunde lang. Einfach, es war ein einziges Kommen und Gehen. Fast niemand wagte es, schaffte es, einfach vor dem Kreuz stehen zu bleiben und einfach wirklich auf die Knie zu gehen und einfach in Kontakt zu gehen zum gekreuzigten Christus. Das hat mich sehr berührt. Ich habe dann auch erstaunt festgestellt, dass viele mich als Ordner anscheinend wahrgenommen haben, weil ich die Menschen angeguckt habe. Und ich sah auf einmal Kameras, die wieder verschwanden und Leute, die so ein bisschen Fragen guckten. Und ich dachte, sie an, also sie kommen wenigstens mit mir zum Teil in Kontakt. Aber mögen sie doch das mit dem gekreuzigten Christus erleben. Und das war vielleicht das, was für diese Reise am wichtigsten war. Ich glaube, das werdet ihr auch bei allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen gespürt haben. Jeder von uns ist in Kontakt gekommen. Auf eine ganz intensive Art und Weise mit Christus. Und wir alle haben in diesen Tagen viel darüber nachdenken können, wie unsere Identität sich gestaltet in der Gegenwart Gottes. Das lässt uns nicht unberührt, das habt ihr auch gemerkt. Das war emotional und es war konkret und es war gut. Und ich freue mich jetzt schon auf das, was kommt. Und ich freue mich darauf, wenn immer mehr Menschen in Bethania feststellen können und feststellen werden, dass wir Menschen sind, ihre Identität aus Gott beziehen und etwas erleben im Kontakt mit diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und dass wir das weitertragen mögen, denn diese Stadt, die Menschen, die hier leben, brauchen das. Wir brauchen das. Wir werden es immer neu versuchen zu entdecken und neu zu gestalten und neu zu leben, weil es der einzige Punkt ist, an dem unser Leben Frieden finden kann, Ruhe finden kann und wir unsere Erfüllung finden können. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 17 heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Angesicht, nach seinem Abbild. Und in diesem Begriff, das dort im Hebräischen zu finden ist, Panim, begegnen zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich, dass eine Ähnlichkeit ist zwischen Gott und Mensch, die bei uns oft verloren geht. Und wenn wir uns fragen, wie diese Ähnlichkeit wieder zu entdecken ist, dann ist es der zweite Teil dieses Wortes Panim, der vielleicht die Antwort geben kann. Denn Panim heißt auch so viel wie Kontakt, heißt so viel wie Wahrnehmung. Jemandem Wert geben oder Wert achten, geschieht einfach dadurch, dass ich ihn annehme, dass ich ihn wahrnehme. Jemandem ein Angesicht verleihen, heißt auch, dass ich ihm im Angesicht gegenübertrete. Und in diesem Augenblick des Kontakts entsteht tatsächlich dann wieder die Möglichkeit, Identität wieder zu erlangen, wie sie uns Gott zugesprochen hat. Und das ist, glaube ich, in diesen Tagen gut gelungen und gut möglich geworden. Und ich würde uns wünschen, dass es weiter wirkt, weiter Gestalt findet und dass wir Menschen sind, die sehnsüchtig bleiben. Einer der wichtigsten Sätze, der auch jedes Abendgebet in der Stille beschloss, war, unsere Sinne darauf hinzurichten, wohin uns unsere Sehnsucht zieht. Und den Tag so zu beenden, war einmal eine wunderbare Gelegenheit, auch deutlich zu machen, unsere Sehnsüchte werden an keinem anderen Ort der Welt ihre Erfüllung finden, als im gekreuzigten und auferstandenen Christus. Lass uns noch einmal gemeinsam singen. Thank you.
vorher gesagt. Und ich möchte jetzt. Mit den Geburtstagen in der kommenden Woche beginnen. Henrik und Jaron, Johann Schwarz und Helene Krug erleben Kindergeburtstage. Ich glaube, Helene die ältere von allen. Dann geht es weiter mit der Gebetszeit von Montag bis Freitag von 9 bis 9.15 Uhr, die wieder regelmäßig durchgeführt wird, hier in meinem Raum. In der kommenden Woche beginnt die Veranstaltung mit der Seniorengruppe Ü55, morgen Nachmittag. Und um 19.30 Uhr findet die Frauensache statt. Bleibt es dabei, nicht? Im Zusammenhang mit der Seniorengruppe möchte ich Grüße von Wächters ausrichten, die der Elfriede Ihnen aufgetragen hat. Sie ist wieder zu Hause. Sie kann sich nicht so wunderbar, so hundertprozentig bewegen mit dem Rollator, aber das ist für uns auch schon eine ermutigende Nachricht, dass sie nicht im Pflegeheim, sondern nach ihrem Krankenhausaufenthalt zu Hause wieder ist und wir sie bestimmt auch bald wiedersehen. Und sie lässt die ganze Gemeinde grüßen. Am Freitag findet um 10.30 Uhr die Kinderkrabbelgruppe statt und am nächsten Sonntag gibt es den nächsten Gottesdienst. Wie sieht es denn aus? Bist du, du hast jetzt Roger Schwarz mit dem Gottesdienst. Er wird predigen. Ja, ich erwähne jetzt auch die vielen Bücher, die am Büchertisch auf euch warten. Barbara hat darum gebeten, zu erwähnen, dass es da auch neue Bücher gibt. Ich habe einen Blick drauf geworfen. Es gibt auch Bücher zum Thema Assisi, Franz von Assisi. Die stechen ins Auge, weil sie so bunt und so leuchtende Farben tragen. An diesem Gottesdienst hat die Assisi-Gruppe mitgewirkt, die hat ihn gestaltet. Ach nee, da sehe ich noch was, das ist ja natürlich Kaffee und Tee bei Martha und Maria oder draußen wohl auch gibt. Genau. Ja, keiner muss sofort verschwinden. Bitte?
Bei Martha und Maria gibt es auch was zu essen. Antje Hamann.
Ja, Antje Hamann freut sich bestimmt, wenn ihr das, was sie vorbereitet hat, auch genießt. Ja, die Musik haben in diesem Gottesdienst Volker Tepp und Juliane Heske gebracht und die Gottesdienstgestaltung war die Assisi-Gruppe. Mein Name ist Roland Trenz.
eine Ansage haben wir vergessen, die schicke ich jetzt noch hinterher und noch sogar eine recht wichtige. Im Anschluss an den Gottesdienst am kommenden Sonntag wird eine Gemeindestunde stattfinden. Wenn ihr euch daran erinnert, haben wir uns in der Jahresgemeindestunde genau auf diesen Termin verständigt. Es wird nochmal um den Gemeindehaushalt gehen, den wir ja bis dahin noch nicht verabschieden konnten. Und ja, da einfach nochmal die herzliche Bitte für euch zu gucken. Wir hatten euch ja als Gemeindeleitung gebeten, entweder Bettina Wächter oder Volker Tepp mitzuteilen, was ihr in diesem Jahr an Spenden für die Bethania-Gemeinde eingeplant habt, dass wir einfach Planungssicherheit haben. Wer dazu bis jetzt noch nicht gekommen ist, die ganz herzliche Bitte ist, in dieser Woche zu tun, weil dann können wir am Sonntag vielleicht einen ganz guten Beschluss fassen. Sonntag nach dem Gottesdienst, Gemeindestunde hier in diesem Raum. 13 Uhr? 13 Uhr, sagt Volker. 13 Uhr. Wir waren in Assisi. Wir haben eine Menge mitgebracht, die da waren, an Eindrücken, an Erlebnissen. Und zumindest für mich kann ich sagen, habe es aber auch bei den anderen so gespürt, das hat wirklich mein Leben, unser Leben verändert. Wir haben für die Kinder diese kleinen Kreuze mitgebracht. Für uns als Gemeinde haben wir dieses große Kreuz mitgebracht. Mal gucken, wo das hier bei uns in unseren Räumen seinen Platz findet. Und für euch alle haben wir kleine Pergamentkarten mit dem Sonnengesang mitgebracht, dass ihr auch was mit nach Hause nehmen könnt von Assisi. Mirjam, hilfst du mir bitte schnell verteilen?
Franz von Assisi hat diesen Sonnengesang gedichtet, als er bereits sehr krank war, in den letzten 2 Jahren seines Lebens. Wenn mich nicht alles täuscht, sehen wir auf den Bildern, die nach dem Segen als Abspann zu sehen sind, mit Musik unterlegt, auch den Ort, an dem dieser Sonnengesang entstanden ist. Man sieht ein uraltes Fensterholz und einen Blick in die Ebene von Assisi. Und ich glaube, das ist auch sehr deutlich geworden, dass wenn man dort in diese Ebene guckt, etwas spürt von der Schöpfung Gottes und dem Besonderen, was auch dieser Ort einfach in sich birgt. Etwas Besonderes erleben wir jetzt auch am Ende, nämlich die Wertschätzung Gottes, sein Angesicht und die Einladung, dass er uns Ansehen geben möchte und die Einladung an euch, ihn in der kommenden Woche anzusehen und darauf zu achten, dass er da ist in eurem Leben und dass er in Kontakt auch kommen möchte mit euch, mit dem, was euch bewegt. Man kann das auch ganz normal Segensgebet nennen und das möchten wir jetzt sprechen und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für das ganze ungeteilte Ja, das du zu unserem Leben sagst. Ich möchte dir danken dafür, dass deine Liebe uns gilt, egal wo wir sind, egal was wir machen oder gemacht haben. Ich möchte dir danken dafür, Gott, unser Vater, dass du ein Ja zu uns sagst als deine Geschöpfe und dass du uns einen Ansehen geben willst, das von dir kommt und uns verändern soll in der Begegnung mit dir. Und egal, was wir geplant haben, was wir vorhaben, was wir denken für das, was in den nächsten Tagen passieren wird, bitte ich dich, Herr, dass wir vor allem dir begegnen. Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und dass wir die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben spürbar wahrnehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.